Antibiotika, die Entdeckung war ein echter Segen, als sie vor über 80 Jahren erstmals zum Einsatz kamen. Aber wir müssen diese sogenannten Wunderwaffen in Anführungsstrichen heute etwas kritischer betrachten und auch mit ihnen mit Bedacht umgehen. Denn ein übermäßiger, inflationärer oder zum Teil falscher Einsatz haben das Medikament zum Teil bereits an den Rand der Wirkungslosigkeit gebracht. Und das tut uns allen nicht gut.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Die Zeiten, als man an einer Mittelohrentzündung oder Scharlach sterben konnte, die sind zum Glück vorbei, dank Antibiotika. Wir gucken uns heute an, wann Doc Fleck zu dieser Waffe rät, wann aber auch nicht und warum es manchmal gar nicht so gut ist, möglichst lange Antibiotika einzunehmen und auch, was die Rettung gegen Resistenzen sein könnte. Mit all dem und mehr beschäftigen wir uns heute.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast. Redaktionell mitgearbeitet für diese Folge hat Maike Schnitzler. Es gibt kaum Menschen in Deutschland, die noch keine Erfahrung mit Antibiotika gemacht haben. Bei einer Umfrage vom Bundesverband Deutscher Arzneimittelhersteller im Jahr 2022 erklärten 91% der Befragten, mindestens einmal im Leben ein Antibiotikum eingenommen zu haben. Bei schweren bakteriellen Infektionen sind sie nach wie vor das große Heilmittel und oft überlebenswichtig. Aber wie wirkt Antibiotika überhaupt in unserem Körper?
Erstmal möchte ich kurz darauf eingehen, wem wir überhaupt diesen Wirkstoff Penicillin zu verdanken haben. Der wurde 1928 von dem Briten Alexander Fleming entdeckt und mehr aus einem großen Zufall heraus. Denn er hatte mehrere Petrischalen mit Bakterienkulturen in seinem Labor vergessen und einfach so stehen lassen. Und da stellte dann irgendwann fest, überall da, wo sich Schimmel gebildet hatte, hatten sich keine Bakterien mehr gebildet. Und deswegen der Name des Schimmelpilzes Penicillium. Und im großen Stil wurde Penicillin erst im Zweiten Weltkrieg intensiver genutzt. Dort gab es auch ein Joint Venture zwischen USA und Großbritannien. Es war klar, dass es bei der geplanten Landung der Alliierten in der Normandie 1944 viele Verletzte geben würde. Und bis dahin wollte man dieses Mittel verfügbar haben. So dass auch 1945 bereits in den USA über 400 Tonnen Penicillin hergestellt wurden. Und der Wirkstoff kam dann mit den Alliierten nach Deutschland und war anfangs ganz schwer zu beschaffen. Also richtig Schwarzmarkt-Trubel. Mhm. Und erst ab 1949 konnte dieses Präparat für die Bevölkerung verschrieben werden. Jetzt gehen wir mal zur Frage, was macht denn ein Antibiotikum? Allein wenn wir jetzt vom Namen her rangehen, Antibios, also gegen das Leben. Es hat entweder direkt bakterienabtötende Wirkung oder eine hemmende Wirkung auf die Bakterienvermehrung. Also zum Beispiel Bakteriozid, das sind Bakterien, die greifen die Zellwand an und dringen ins Zellinnere ein. Auch Penicillin gehört in diese Gruppe. Oder bakteriostatisch, das heißt, die greifen in den Stoffwechselprozess ein. Die Bakterien werden einfach ausgebremst, Stase, sie stehen und können sich nicht mehr ausbreiten, teilen. Und dann ist es Job des Immunsystems, dass die Bakterien klein futtern. Mhm. Übrigens, das ist auch ein Punkt, den ich schon mal jetzt hier andeuten möchte. Das Problem ist bei solchen Antibiotika, wenn wir auch die Zellwand des Bakteriums wegnehmen, können sich die Bakterien ohne Zellwand besser in einem Biofilm vermehren. Und das ist ja das Problem, dass je häufiger man Antibiotika bestimmter Arten zu sich genommen hat, immer mehr Biofilm im Körper entsteht, weil die dann ohne Zellwand, also zellwandfreie Bakterien, noch mehr andere Spielchen treiben können. Ne? Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und was man auch sagen muss, was ganz, ganz wichtig ist, Antibiotika wirken zielgerichtet gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Und das ist eben ein häufiges Problem, das wir doch oft sehen, auch aus der Praxis, dass manchmal auch, habe ich den Eindruck, nicht jeder, aber doch auch viele Patientinnen und Patienten manchmal sich wohler fühlen mit einem Antibiotikum. Eigentlich wäre es besser, mal zu sagen, wir schauen erstmal, ob es, ne? Meistens ist es ja wirklich ein viraler Infekt, der sich dann bakteriell super infiziert. Und man hat ja eine ganz große Gruppe an Antibiotikagruppen. Dazu zählen die Penicilline, die Cephalosporine, die wirken auch bakterizid. Dann gibt es Makrolide, wie zum Beispiel Erythromycin, Aminoglykoside, Tetrazykline, die man nicht einnehmen darf, zum Beispiel mit Milch. Und hier möchte ich jetzt eine Gruppe auch nochmal nennen, solche Reserveantibiotika, die man zum Beispiel auch im Krankenhaus einsetzt, wie die Carbapeneme. Das mussten sich unsere Menschen da draußen nicht merken. Aber eins müssen Sie sich bitte ab jetzt merken. Es gibt eine Antibiotikagruppe, die sogenannten Fluorchinolone. Dazu gehören zum Beispiel Ciprofloxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, also Ox. Da ist immer das Wort Ox in der Mitte. Und diese Präparate empfehle ich wirklich, die sollte man wirklich nur einnehmen, ich sag mal, wenn das Leben davon abhängt. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass solche Präparate teilweise sogar in den Leitlinien stehen für Reisedurchfall. Es gibt aber nicht wenige Menschen, die durch die Einnahme erwiesenermaßen zum Beispiel chronisch müde werden können oder auch Sehnenrupturen haben können, auch gerade nicht nur ältere Menschen. Und es wird ja, der Zusammenhang, dass das so extrem auf die Mitochondrien gehen kann, zu wenig thematisiert. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie häufig heute, allein heute, diese Präparate über den Ladentisch in den Apotheken gehen und wie viele Menschen eigentlich damit unter Umständen einen Grund haben, warum sie später im Leben müde werden können. Also das ist ein riesen Thema und da möchte ich auch unsere Weißkittel, die uns fleißig zuhören und auch vielen, vielen Dank für Nachrichten oder Mails auch von, also gerade noch mal heute eine Mail ganz früh gelesen von einer lieben Medizinstudentin im ersten Semester, ob sie schon bei mir Praktikum machen kann. Das geht leider nicht. Ich muss erstmal noch ein bisschen was lernen, aber ganz, ganz lieben Dank für die Wertschätzung. Aber wir dürfen diese Präparate nicht inflationär verordnen, weil es wird zu wenig geforscht und die Dunkelziffer an, ich sag mal, diesen Gefloxten, die daran auch wirkliches Leid erfahren, ist leider viel, viel größer, als man das sich vorstellen mag.
Hm. Ich habe gelesen, dass es ja sehr wichtig ist, alte Antibiotika eben nicht zu bunkern, ne? Also bei, und dann nachher bei späteren Erkrankungen dann so die Selbstmedikation anzunehmen und dann zu gucken, dann denkt so, ich habe da noch was, das nehme ich jetzt einfach mal. Also dass man das tatsächlich immer wieder nochmal checken lässt mit dem Hausarzt. Dann habe ich mich aber auch gefragt, warum bleiben denn überhaupt Pillen übrig in der Packung? Sollte man die nicht an sich immer aufbrauchen, auch wenn die Symptome schon wieder weg sind? Also ich denke da an den ersten Patienten, der 1941 mit Penicillin behandelt wurde, ein Londoner Polizist, der hatte sich ja damals eine Blutvergiftung zugezogen beim Rosenschneiden. Und damals reichte sein Antibiotikum leider nur für 5 Tage. Mehr war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Und dann ist er nach erster sensationeller Besserung doch noch gestorben, weil die Infektion zurückkam. Und deshalb soll man ja eigentlich immer sehr lange dann diese Antibiotika durchnehmen. Oder hat sich das geändert?
Also man muss hier auch mit diesem Fallbeispiel ganz klar sagen, das ist der Beweis, dass es zu früh abgesetzt wurde. Gerade bei schweren Infektionen ist es keine gute Idee. Das heißt, wenn man nach ärztlicher Indikation ein Antibiotikum wirklich auch mit der Sorgfaltspflicht der Weißkittel verordnet einnehmen muss, und manchmal ist es ja so, dann sollte man auch wirklich die Zeit einhalten, die ärztlich empfohlen ist. Aber die Packung jetzt komplett aufzubrauchen, bis sie leer ist, das ist ebenfalls eine altmodische Vorstellung. Das wurde früher oft gesagt, aber mittlerweile bestimmt man das immer individuell in der Sprechstunde, wie lange die Medikamente eingenommen werden sollten, unabhängig auch von der Packungsgröße. Und wir haben natürlich dank jüngerer Forschungen auch mehr Erkenntnisse zum Thema einer seriösen Behandlungsdauer. Es muss nicht in jedem Fall übertrieben weit über die Symptomverbesserung hinaus eingenommen werden. Es gilt hier immer die klare Regel, shortest is the best. Je kürzer die Behandlungsdauer, umso weniger Resistenzen. Und wichtig ist noch, dass das Medikament auch richtig eingenommen wird, also tatsächlich am besten immer im gleichen Zeitabstand einnehmen. Also wenn man sagt dreimal täglich, dann heißt das nicht morgens, mittags, abends und dann 13 Stunden Pause, sondern leider am besten im 8-Stunden-Abstand. Gibt ja auch solche Präparate wie antivirale Medikamente, Acyclovir. Das muss man teilweise noch in kürzeren Abständen nehmen. Also wenn man das dann einnehmen muss bei einer schweren Gürtelrose zum Beispiel, da muss man sich leider, wenn man es richtig, richtig machen will, auch mal ein bisschen Wecker stellen. Und dann auch, um die Wirkung dieser Präparate möglichst gut zu unterstützen, sollte man auch wirklich die Packung lesen und je nach Präparat es nicht mit Joghurt, Quark, Milchprodukten verzehren. Also der Beipackzettel ist wichtig. Und auch die Verschreibungsempfehlung durch den Arzt. Niemals eigenmächtig absetzen. Aber wenn man wirklich merkt, ich kriege jetzt Probleme, dann sollte man sich immer auch nochmal ärztlich absichern und auch dann eine Konsultation einfordern. Und was auch noch ganz interessant ist, ich würde immer empfehlen, die Antibiotika mit ausreichend Wasser einzunehmen. Grundsätzlich empfehle ich, damit kann man nie was falsch machen, nicht mit Milch, Kaffee oder anderen Getränken einzunehmen. Es gibt ein paar wenige, die sogar vor, während oder nach dem Essen eingenommen werden. Die meisten passen zum Essen. Und man muss auch wissen, wenn man zum Beispiel so jemand ist, der wie ich sehr, sehr blass ist, sollte man auch schauen, dass man sich jetzt bei lichtempfindlicher Haut auch extra schützt, weil manche Antibiotika einfach die Lichtempfindlichkeit verstärken. Und was mir ganz am Herzen liegt, bitte nehmen Sie das nie ein ohne ärztliche Verordnung. Also ich war immer beeindruckt in Italien, wo ich ja studiert habe, da konntest du immer in die Apotheke gehen, ho bisogno, ne? Da bekamst du das einfach so. Daran krankt ja unser ganzes Gesundheitssystem und wir alle weltweit durch die inflationäre Verordnung und Einnahme haben wir weltweit ein Riesenproblem.
Viele bringen das ja auch aus Amerika mit. In Riesendosen.
Ja, ne? Also wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist auch die Einnahme von Antibiotika lebensrettend. Aber das Problem ist, wir haben jetzt einen riesigen, riesigen Resistenzfaktor. Und das ist einfach so, resistente Bakterien, infizierte Patienten sind auch immer vorbehandelt, zu oft vorbehandelt. Und die Erregerempfindlichkeit steigt mit dem zunehmenden Gebrauch von Antibiotika. Mhm. Liebe Freunde, bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in bunten Farben leuchtet, bringt der Herbst nicht nur Gemütlichkeit, sondern auch potenziell jede Menge Genuss auf den Teller. Mein kostenloses Herbstbooklet präsentiert gesunde, wohlschmeckende und vor allen Dingen abwechslungsreiche Rezepte von Frühstück bis Dessert, die sich auch, wenn man möchte, zum Abnehmen eignen. Alle Rezepte sind nach der Doc-Fleck-Methode entwickelt. Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis, Äpfeln und Birnen sowie praktischen Tipps für individuelle Anpassung bietet dieses wunderschöne Booklet herbstliche Vielfalt für jeden Geschmack. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Macht was draus.
Viele Leute sind heute ja auch skeptisch gegenüber eingestellt. Sie wissen mittlerweile um die Nebenwirkungen, zum Beispiel den Darm betreffend. Was kann denn da Negatives passieren und wie kann ich die Nebenwirkungen möglichst gering halten?
Also dazu möchte ich auch noch eins sagen. Ich bin ja jetzt auch schon länger in der Medizin unterwegs oder was ich allein auch an meinem eigenen Körper erlebt habe. Oder ne, wenn man jetzt so quasi als junge Assistenzärztin in Dienst war oder dann kommt der Chefarzt nochmal Uniklinik auf einen zu und sagt dann, ja, Frau Fleck, so und so, Kollegin ist krank und Kinder sind krank, sie müssen morgen nochmal Nachtdienst schieben. Und man denkt sich, mir kratzt gerade selber der Hals. Ne? Also das war manchmal so, da hat man dann sozusagen noch empfohlen gekriegt, dann nehmen Sie mal hier Antibiotikum, dann sind Sie morgen fit. Also wirklich, das war so, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, so wie Smarties, aber nimm nochmal, dann sind wir wieder fit. Ganz, ganz schrecklich eigentlich. Auch die Einstellung. Und deswegen bin ich heutzutage wiederum ganz anders sensibilisiert, weil ich denke mir, dass man eigentlich schon von Kindesbeinen an den Körper darauf einstimmt, dass er nicht zu oft die Antibiotika bekommen wird, um einfach für den Fall der Fälle ein super Ansprechen zu haben. Und wie kann man das einfach gering halten? Antibiotika-Gebrauch wird ja dann notwendig, wenn das Immunsystem versagt. Und wenn man sich mit dem Immunsystem beschäftigt, was ich jetzt gerade auch intensiv für meine Buchrecherche gemacht habe, das ist einfach unglaublich fantastisch. Das heißt, wir sollten unser Immunsystem stärken, auch die Darmschleimhaut nicht vergessen, den Schleim des Darms nicht vergessen. Das heißt, zuckerarm essen, ballaststoffreich essen, warm essen. Alles tun, um das Immunsystem stabil zu halten. Gute Versorgung mit Vitamin C, mit Vitamin D, mit Magnesium und Nährstoffen, B-Vitaminen, Omega-3 und natürlich wenig Stress, dann haben wir immer eine gute Basis von unserem Immunsystem. Das muss man einfach immer wieder sagen. Auch die Schleimhäute feucht halten durch Hydratation, durch ausreichend Trinken, warmes Trinken. Wenn man in Urlaub fährt oder auch in der Praxis oder wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Was spricht denn dagegen, sich auch mal ein Meersalzspray in die Nase zu hupen? Oder, das mache ich sehr gerne, oder auch hier so einen kleinen Mundspray mit Myrrhe oder anderen schleimhautdesinfizierenden Sachen. Oder einfach mal mit ein bisschen Salzwasser gurgeln, bevor man aus dem Haus geht oder abends nach Hause, wenn man merkt, um einen herum schnaubt die halbe Hütte. All das sind Dinge, die wunderbar helfen, schon mal ein Grundrauschen zu schaffen. Und was man jetzt aber auch, zu deiner Frage zurückzukommen, nochmal sagen muss, wenn man jetzt ein Antibiotikum braucht und die Nebenwirkungen kleindampfen will, da muss man sagen, ganz häufig sind ja Magen-Darm-Probleme. Ich würde immer empfehlen, die Ernährung natürlich im Blick zu haben und auch Probiotika grundsätzlich dazu einzunehmen. Und wenn man zum Beispiel auch einen hohen Verzehr von Vitamin C über Lebensmittel hat, also über Kohlgemüse, über Zitrusfrüchte und gleichzeitig auch ein bisschen Vitamin C einnimmt, kann man auch allergische Reaktionen deutlich reduzieren. Ganz wichtig nochmal ist für mich der Punkt, die Sehnenprobleme, Sehnenentzündung, Sehnenrisse, vor allen Dingen bei Fluoroquinolonen, sind eine gefürchtete Nebenwirkung, nicht nur bei älteren Menschen. Und ein Hörverlust gibt es ja auch bei manchen, oft in Kliniken verordneten Medikamenten, die Aminoglykoside. Ich weiß, dass im Alter Hören und Riechen leidet wegen Zinkmangel. Deswegen wäre es eigentlich, glaube ich, schlau, ich habe hier keine Evidenz dafür, aber schlau auch Zink einzunehmen, vorbeugend, aber auch unter Antibiotikatherapie, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man wirklich merkt, ich habe eine allergische Reaktion, also zum Beispiel starken Juckreiz, Atembeschwerden, dann sollte man immer dringend auch mit den verschreibenden Ärzten Kontakt aufnehmen.
Gibt es denn überhaupt ernstzunehmende Alternativen zu den gängigen Antibiotika? Also irgendwas Pflanzliches zum Beispiel, was dann eine ähnlich starke Wirkung hat? Also ich weiß, dass Kinderärzte gern auf Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich setzen, um die Antibiotikagabe gering zu halten. Gibt es da vielleicht noch ähnliche Dinge?
Ja, also gerade Kinderärzte finde ich sehr, sehr gut, wenn sie sehr sorgsam damit umgehen. Ich habe auch viel Kontakt zu kinderärztlichen Kollegen, die mir auch immer wieder betonen, wie hilfreich und wichtig das bei Kindern ist, auch naturheilkundliche oder auch individuell passend homöopathisch zu arbeiten. Also das darf man, glaube ich, gar nicht kleinreden. Wer heilt, hat recht. Also da gibt es ja auch Menschen, die das sehr, sehr gut beurteilen. Man weiß aus der Naturheilkunde, dass gerade diese Präparate mit Senfölen, Kapuzinerkresse und Meerrettich extrem gut wirken. Ja, also antibakteriell und antiviral. Warum also nicht bei einem ersten, noch undramatischen Infekt erstmal so rangehen? Diese Kombination arbeitet nämlich auch sehr, sehr gut auf verschiedenen Ebenen und auch gegen Biofilme. Also gerade auch bei manchen Patienten oder Frauen mit chronischen Blasenentzündungen. Da ist mein Eindruck, die hatten schon so oft Antibiotika, dass eben das Phänomen passiert, die Bakterien haben sich ihres Mäntelchens entsorgt, zellwandfrei und nisten sich im Biofilm ein und dann machen die ein sogenanntes Quorum-Sensing, schnattern miteinander und machen immer wieder weiter Stress. Und um solche Biofilme zu lösen, sind diese Präparate inzwischen als Alternative sehr, sehr, ja, glaube ich, gut diskutiert und auch mit deutlich weniger Nebenwirkungen behaftet. Es dauert allerdings länger bis zur Genesung. Aber solche Präparate gibt es im Internet, gibt es in der Apotheke und das ist eine tolle Kombination. Und sie haben es sogar in die medizinischen Leitlinien zur Behandlung von Harnwegsinfekten bei Kindern geschafft. Ich empfehle das aber auch nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Was ich grundsätzlich mache, wenn bei mir so der Hals kratzt, aber ich versuche das vorzubeugen, zum Beispiel auch Kamille-Tee trinken, Salbei-Tee trinken, Zystus-Tee trinken. Ne? Und dann gibt es natürlich noch andere tolle pflanzliche Alternativen, zum Beispiel denke ich jetzt auch an Manuka-Honig. Also der ist ja zugegeben etwas teurer, aber er hat wirklich Inhaltsstoffe, die sehr, sehr stark antibakteriell wirken. Dann Zwiebeln, selbst ein Zwiebeltee ist was Großartiges. Dann Ingwer mit den wertvollen ätherischen Ölen, Gingerol, der die Bakterien gut in Schach halten kann. Salbei, Kamille, Thymian. Und Knoblauch. Was man natürlich auch sagen muss, was ich so schade finde, dass es immer noch quasi fast im Tal der Ahnungslosigkeit ja, verborgen liegt, wie wichtig es eigentlich wäre, an Phagen zu forschen. Es gibt nämlich das Phänomen, dass Bakteriophagen, also Phagen, das sind spezielle Viren, Bakterien gezielt angreifen und attackieren und zerstören können, ohne dass sie die ganzen Nebenwirkungen haben, besonders bei bakteriellen Infektionen. Und das ist einfach was, was wir viel zu selten nutzen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Was ich auch noch interessant finde, sind solche Sachen wie auch Grapefruitkernextrakte, die eine antibiotische Wirkung natürlich diskret haben gegen Bakterien, Viren und Pilze. Und was ich interessant finde, dass man auch hier sagen muss, ist jetzt kein Ersatz für Medikamente, aber es wäre erstmal eine Möglichkeit, damit etwas anzuschieben. Was ich ganz, ganz spannend finde, weil ich es bereits von mehreren Kollegen, vor allen Dingen aus den zahnärztlichen Fortbildungen gelernt habe, ist, dass man, das habe ich zum Beispiel gerne dabei, haben wir vielen Patientinnen und Patienten empfohlen, sollte man auch der besten Freundin empfehlen und auch den Kindern. Es gibt ja auch aus der Apotheke quasi naturheilkundliche Antibiotika. Das heißt, die Zahnärzte haben immer gesagt, wenn dann so ein Zahn mal dick wird oder ist entzündet oder nehmen wir mal an, man ist im Urlaub und da fängt irgendwann Asthma zu puckern an, sollte man sowas dabei haben. Also es gibt da wirklich einige tolle Waffen und dann muss man nicht gleich zum Äußersten greifen. Also zum Beispiel sowas wie Notakel in Tropfenform oder Tablettenform. Wenn man das in der Apotheke zu Hause hat, warum auch nicht so erstmal dagegen arbeiten? Gerade bei Zahnentzündungen, wo es ja nun wirklich sehr stark entzündlich ist und bakteriell hoch hergeht, finde ich das beeindruckend, wenn man damit auch schon mal was gut überbrücken kann. Und diesen Tipp habe ich selber von mehreren Zahnärzten lernen dürfen. Also danke an diese tollen Kollegen.
Wie kann ich denn überhaupt vermeiden, dass es so weit kommt, dass ich so starke Mittel wie Antibiotikum brauche? Du hast eben jetzt schon gesagt, Manuka-Honig, Zwiebeln und Knoblauch, Ingwer und sowas essen. Was hilft denn sonst noch?
Also klar, dass man einfach auch vorbeugend für sich gut sorgt. Übrigens, was ich auch ganz gerne mache, dass ich auch gerne mal mit viel Gewürzen arbeite, um einfach parallel schon mal ein paar Sachen klein zu kriegen, das sind ja alles sanfte Empfehlungen. Mit Oregano-Würzen oder auch Oreganoöl hilft übrigens auch bei bestimmten Infekten. Um jetzt deine Frage hier zu beantworten, natürlich ist Infektionsprophylaxe das A und O. Also Hände waschen, wenn man auch gerade unterwegs ist, Türklinke, ne, was man da anfasst, sich nicht, wenn man weiß, ich habe jetzt eine schmutzige Hand, im Auge reiben, in der Nase bohren, wenn man einen Herpes oder so hat, nicht ein Kind küssen. Also das finde ich ist selbstverständlich, aber auch das gibt's, ne? Ich drücke dann nochmal Leute. Also wenn man etwas hat, auch Respekt vor dem anderen. Ich war ja auch viele, viele Jahre hausärztlich tätig für die japanische Botschaft. Es hat mich zutiefst beeindruckt, dass die ein ganz anderes, ja, Respektverhalten haben, zum Beispiel auch gegenüber dem Arzt, der sie behandelt, wenn sie selber erkältet sind. Ne? Also die kommen dann, falten die Hände, hatten sich damals mit Masken geschützt, nur um nicht dich zu gefährden. Und in Deutschland habe ich so einen Eindruck, wenn da einer schnaubt und niest, egal, warum lernen wir nicht aus der Corona-Zeit? Wir sollen jetzt nicht in die Angst gehen, aber ich finde, wenn jemand schwer krank ist, ansteckend krank, dann sollte man wirklich andere auch schützen. Natürlich auch Immunsystem stärken, sich an der frischen Luft bewegen. Wir wissen übrigens, dass mehrstündige Spaziergänge im Wald, Waldbaden, auch eine riesige japanische Tradition, die natürlichen Killerzellen wachsen lässt in der Zahl und auch ihre Aktivität stärkt. Und die natürlichen Killerzellen, das sind eine fantastische Truppe des angeborenen Immunsystems. Die reagieren auf jede Zelle, die ein bisschen komisch aussieht. Das heißt, wenn so eine kleine Zelle komisch guckt, weil sie Stress hat, weil sie jetzt vom Virus infiziert ist oder weil sie Krebs entarten will, dann attackiert die natürliche Killerzelle. Und Waldbaden ist da perfekt. Stress sollten wir reduzieren. Da kann man sich ja auch hier im Podcast wunderbar informieren. Ausreichend schlafen ist wichtig fürs Immunsystem. Nicht rauchen, wenig Alkohol und auch für die Versorgung schauen, Vitamin D-Spiegel hochhalten. Vitamin D, Zink und Selen sind Nährstoffe, die sich zwingend auf das Immunsystem auswirken. Und gerade Selenmangel ist weit verbreitet, hat allerdings einen sehr engen Range. Deswegen bin ich ein Fan, den Selenspiegel wirklich im Vollblut zu messen und dann individuell im Zweifel zu ergänzen. Und Menschen, die jetzt zum Beispiel bei einer Fragestellung oder die nicht mehr ihre Milz haben, sind natürlich infektiologisch anfälliger, zum Beispiel für Pneumokokken oder Pertussis. Da ist es wirklich auch besonders wichtig, sich im Rahmen der klassischen Vorsorge ärztlich abzusprechen, Nutzen-Risiko von Impfungen und so weiter. Aber auch hier möchte ich sagen, die Basis ist nicht das, oder auch zum Beispiel ist dramatisch, dass sich Menschen gegen Gürtelrose impfen lassen. Ist ja ein Virus, würde Antibiotika gar nicht helfen, ohne dass man den Virustiter der Gürtelrose bestimmt hat. Manche Leute haben einen riesigen Titter. Mhm. Dann macht man das Immunsystem unter Umständen wütend. Mhm. Also man muss auch immer schauen, was ist Nutzen und was bringt Menschen ins Risiko. Und das ist immer auch ganz, ganz individuell abzuwägen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist die Lebensmittelhygiene. Also, dass man auch den Küchenschwamm da nicht monatelang in der Küche liegen hat. Oder auch, dass man rohe tierische Produkte getrennt von anderen Lebensmitteln zubereitet. Das sind so Banalitäten, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch Lebensmittel ausreichend lange erhitzt und auch schaut, dass man sich nicht einen Parasiten übers Essen einfängt. Also wieder bei Japan, ne? Durch den rohen Verzehr von Fisch, tut mir leid für alle Sushi-Liebhaber. Ich mag es ja auch, aber ne, die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich durch nicht durchgegarte Lebensmittel mal einen kleinen Wurm einfängt. Die Phyllobotrium latrum, der Fischbandwurm, ist da ja fast schon Accessoire. Nein, aber das gehört einfach zum Bewusstsein dazu und einfach so mal schauen, ne? Türklinken, Lichtschalter, Sanitäranlagen in öffentlichen Räumen, dass man kann ja da auch mal mit einem Ellbogen dran oder ich weiß zum Beispiel, wenn ich in öffentlichen Räumen oder mal irgendwo jetzt mal einen Zug oder einen Knopf drücke, dann weiß ich, dass ich mir mit dem Finger nicht gleich ins Auge reibe. Mhm. Und dann muss man einfach wissen, 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, alles, was für unseren Darm Gutes tun, das hilft. Und von den Nährstoffen, die ich eben schon genannt hatte, wie zum Beispiel Vitamin D, Zink und Selen, gibt es aber auch noch andere, die wichtig sind. Vitamin B12, also dass wir schauen, wie ist unsere Lebensmittelversorgung, gerade wenn man vegetarisch oder vegan ist. Ja? Also B12 haben wir in tierischen Produkten. Dann auch Vitamin A ist wichtig für die Schleimhaut. Ne? Finden wir auch eher in Gemüse, was gelb ist, oder auch in Brokkoli, aber vornehmlich auch in Eiern. Dann gute Folsäureversorgung über auch wieder grünes Blattgemüse, Spinat, Nüsse und auch Manganversorgung. ähnlich gut sind da auch grüne Blattgemüse, aber auch mal Beeren oder schwarzer Tee. Und Haferflocken haben viel Mangan. Übrigens ist ein Punkt, manche Leute haben zu viel Mangan. Und das sind dann oft Leute, die zu viel Haferflocken essen. Also es ist nicht, ne, die Dosis macht das Gift. Mhm. Und Eisen brauchen wir natürlich auch. Also wenn Frauen eine starke Monatsblutung haben, einfach mal den Ferritinspiegel beim Hausarztbesuch messen lassen. Das ist in der Regel kein Problem. Und bei Bedarf Eisen substituieren. Also dann auch, dass man wieder ausgeglichen ist. Und wenn man dann seine Regel hat, auch an den Tagen der Regel wieder mit Eisen arbeitet. Und was ich ganz toll finde, ist, weil ich auch meinen Eisenspiegel immer ein bisschen aufpäppeln muss, ist, das mit Lactoferrin zu machen. Mhm. Ich nutze Lactoferrin und Eisen gleichzeitig. Und Lactoferrin saugt quasi das Eisen noch besser auf. Und wenn man das dann noch mit Vitamin C kombiniert oder Vitamin C auch zum Essen einnimmt, sorgt das Vitamin C dafür, dass mehr Eisen aus dem Essen gewonnen wird. Mhm. Und dann gibt es aber auch einfach noch mal ein paar wichtige Sachen, die besonders gegen Viren wirken, weil das Problem ist ja oft, dass Antibiotika eingesetzt werden, obwohl es eine virale Erkrankung ist. Und da ist einfach auch noch mal toll ein klassischer Ingwertee, den man nicht zu heiß erhitzt und auch noch mal mit Zwiebeln oder einen Zwiebelsaft trinkt. Warum nicht auch eine heiße Schokolade? Aber dann würde ich die nicht mit Milch trinken, sondern wahrscheinlich mit einem Milchersatz. Mhm. Weil Milch unter Umständen immunologisch, wenn man jetzt so ein bisschen angekratzt ist, anstrengend sein könnte. Mhm. Muss man rausfinden. Mhm. Muss für jeden individuell passen. Und auch toll ist Kurkuma, weil das einfach nochmal schön antientzündlich wirkt. Übrigens, was in der asiatischen Medizin kein Trend ist, sondern ewig lang gelebte Praxis, ist nur, dass ich es mal angeschnitten habe, ist der Einsatz von Heilpilzen. Also Reishi, Astralagus, Cordyceps. Das wird ja hier kaum gelehrt, kaum verbreitet. Und meine Erfahrungen in der Praxis und was ich jetzt an meinen eigenen Fortbildungen da erlebe, ist es faszinierend, es ist toll, es ist sehr, sehr vielversprechend. Aber man muss natürlich absolut brutal darauf achten, wo kommt der Rohstoff her. Mhm. Also ich möchte nicht was mir rein in den Körper bringen, wo ich denke, jetzt hast du dir noch nebenbei so eine schöne Pestizidkeule da reingeschaufelt. Ne?
Wir hatten eben schon etwas über Resistenzen gesprochen, da wollte ich noch mal kurz drauf zurückkommen. Die liegt ja vor, wenn Bakterien auf gängige Antibiotikamittel nicht mehr reagieren. Solche Resistenzen wurden bereits ab den 60er Jahren beobachtet. Der erste bekannte multiresistente Keim, bekannt uns allen gut als MRSA, ist heute ein großes Problem, vor allem in Krankenhäusern. Und falsche Anwendung von Antibiotika, wie der großflächige Einsatz in der Tiermast oder auch eben erwähnt in der Humanmedizin, haben leider dazu geführt, dass es heute immer mehr Keime gibt, die auf immer weniger Mittel ansprechen. Also pro Jahr sterben deshalb weltweit 1,3 Millionen Menschen geschätzt. Und man geht davon aus, laut Experten, bis 2050 könnten es pro Jahr mehr als 39 Millionen Menschen sein. Deshalb frage ich, gibt es da noch einen Weg raus oder müssen wir im Gesundheitswesen da mit einer recht gefährlichen Zukunft rechnen?
Also ich schlage mal hier noch die 11 Millionen Menschen drauf, die jedes Jahr an Sepsis sterben. Mhm. Weil Sepsis ist ja quasi der immunologische Super-GAU des Immunsystems und 100% durch eine aus dem Ruder gelaufene Infektion bedingt. Ja? Und leider muss man sagen, dass die Zukunft jetzt hier nicht so rosig aussieht. Also im Moment werden weltweit nur 40 neue Antibiotika entwickelt. Das ist sehr, sehr wenig. Und das liegt einfach daran, die Kosten, um so ein Antibiotikum zu entwickeln, liegen so bei rund 500 Millionen Euro. Rechnet man jetzt Fehlschläge bei der Entwicklung ein, dann gibt es sogar geschätzte Kosteninvestitionen von 1,5 Milliarden Euro. Und das erfolgreichste Antibiotikum, das in den letzten 10 Jahren entwickelt wurde, hat nur 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Lange Rede, langer Sinn. Die haben kein Interesse, weil das ist nur ein Minusgeschäft. Ein Antibiotikum setzt du ja 5 Tage ein, 10 Tage ein und dann ist gut. Ein Protonenpumpenhemmer, ein Blutdrucksenker, ein Blutzuckermittel und die Abnehmspritze, ne? Das sind Milliardengeschäfte und das ist einfach schlimm. Es gibt bereits erste Ideen dafür, dass Länder nicht für das Mittel an sich bezahlen, sondern für den Zugang. So ähnlich wie bei Streamingdiensten. Das ist auch interessant. Und es gibt aber auch, wegen dieser doch dramatischen Entwicklung, gibt es auch Ansätze zu neuen Alternativen. Ich denke jetzt da konkret an die Tuberkulose. Übrigens, ne, früher sehr weit verbreitet, wenn wir wissen, wer eigentlich alles an Tuberkulose krank war. Ich glaube auch sogar Franz Kafka, ne? Ist ja auch Tuberkulose krank gewesen. Es ist die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Wir haben allein hier in Hamburg in den letzten Jahren, sagen Lungenärzte, Kollegen, eine Explosion an multiresistenten Tuberkulosefällen. Redet keiner groß drüber, ist aber Fakt. Das heißt, du kriegst die Krankheit nicht mehr richtig in den Griff. Und hier hat ein deutsch-französisches Forschungsteam, unter anderem vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, jetzt neuartige antibiotisch aktive Moleküle identifiziert, die diese Tuberkuloseerreger angreifen und weniger für den Menschen gefährlich machen können. Und darüber hinaus ermöglichen einige dieser Substanzen auch eine erneute Behandlung mit Antibiotika, auch bei Stämmen des Erregers, wenn es bereits Resistenzen gibt. Mhm. Das ist so ein kleiner Lichtschweif am Horizont. Und dann muss ich ja wirklich noch mal sagen, es wird da zu wenig geforscht und experimentiert, dass man anstatt mit Antibiotika mit Phagen behandeln könnte, also mit Viren. Phagen sind schon seit über 100 Jahren bekannt, sie wurden aber verdrängt durch Antibiotika. Und in sogenannten Phagenbanken werden solche Bakteriophagen oder deren Enzyme gesucht, die gegen den jeweiligen Bakterienstamm helfen könnten. Und das ist so eine vorteilshafte Strategie, weil das sind hochspezialisierte Viren, die nur gegen ein bestimmtes Bakterium kämpfen. Das Problem bei den Antibiotika ist, die machen teilweise alles Mögliche platt. Und dann hängst du da und hast auch viele gute Krieger, gute Bakterienstämme aus dem Darm verloren. Und die Nebenwirkungen sind unvergleichlich geringer. Und das ist das Riesenproblem. In Deutschland wird die Phagentherapie nur von wirklich ganz wenigen Personen experimentell beforscht und eingesetzt, wenn anderes nicht mehr hilft. In anderen Ländern außerhalb der EU wird sie bereits breit praktiziert. Vor allen Dingen war das eine gängige Methode in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, vor allen Dingen in Georgien. Was auch interessant wäre, wir können ja biochemisch heilen, oder physikalisch. Also Antibiotika sind eine klassische biochemische Waffe. Das heißt, ich habe eine Dosis, ich habe ein Medikament, es macht eine chemische Wirkung im Körper und. Man kann aber genauso physikalisch arbeiten. Physikalische Therapiemaßnahmen sind zum Beispiel Akupunktur, ja, oder auch andere Therapiemaßnahmen, Frequenzen. Ich finde, hier muss man viel, viel mehr beforschen und ausprobieren, damit man in Zukunft nicht so hilflos diesem Problem gegenübersteht. Was mich aber ein bisschen tröstet, dass ich einfach am eigenen Körper erlebe, je mehr man für sein Immunsystem sorgt, und zwar, ich meine jetzt nicht nur im Sinne von Stärken, das Immunsystem stärken ist gar nicht so ein glücklicher Begriff, sondern es beruhigen, balancieren, dass es auch nicht autoimmun reagiert. Also auch überlegen, was schmier ich mal auf den Körper, was schlucke ich alles, ne? Das sind alles Einflüsse, die uns stärker machen, um Infekten vorzubeugen und besser dadurch zu kommen. Und ganz wichtig ist schon bei den Kindern anfangen, dass sie nicht inflationär Antibiotika bekommen, wenn es mal sein muss und nicht anders geht. Ja, aber wir haben inzwischen auch ein paar Alternativen, die man zumindest erstmal probieren kann. Und das würde ich wirklich motivieren. Und mein großer Wunsch wäre, dass man in diese Therapiestrategien, vor allen Dingen auch in die Phagentherapie, viel, viel mehr Herzblut investiert, weil, ne, wir sehen, nur Dinge werden beforscht, leider, wo viel Geld als Investor hintersteht. Deswegen haben es ja auch die naturheilkundlichen Verfahren eher in Europa schwieriger. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, haben wir dreistellige Millionenbeträge, die in das Beforschen von naturheilkundlichen Verfahren investiert werden. Die sind da lustigerweise viel neugieriger drauf als wir hier. Dabei sind wir hier eigentlich die Wiege auch der Naturheilkünste. Ja, zum Beispiel jetzt Sebastian Kneipp und so weiter.
Ja, vielen Dank, Anne. Ganz, ganz viele Tipps, was jetzt jeder machen kann. Wir sind für heute am Ende unserer Folge. Nächste Woche gucken wir uns an, was wir selbst tun können für gesunde Adern. Und die möchte sicher jeder gerne haben. Wenn ihr für die nächste Wundertüte noch Fragen habt an Doc Fleck, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Nächsten Mittwoch erscheint wie immer unsere Folge auf RTL Plus und allen üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Sterne und Kommentare auf Spotify oder auch Apple Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und euer Ohr für heute.
Genau, bleibt gesund, bleibt entspannt, empfiehlt diesen Podcast und unsere Arbeit weiter und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.